Lieber Daniel Kraus, Wikingerreisen, sind Sie sozusagen die Heimstatt für die Hardcore-Wandervögel?
Nein, nicht nur für die Hardcore-Wandervögel. Wir sind aber Marktführer im Wanderreisebereich und haben so mit gut 62.000 Gästen ein erfolgreiches Jahr hinter uns, freuen uns. Aber was die Wanderkategorien angeht, es geht los bei 2-3 Stunden Gehzeit bis zu 8 Stunden Gehzeit, also die komplette Range.
Und sag mal so, ist das jetzt in das Wanderungen, wo jetzt die, sag mal, die Hühneraugen quasi direkt mit dazu gebucht werden? Oder ist das eher so ein Genusswandern, was Sie machen?
Also unser Schwerpunkt ist eindeutig im Genussbereich. Genussbereich würde ich mal so definieren, etwa 3 bis 4 Kilometer die Stunde. Gelände, was man ganz gut gehen kann, also nicht zu schwieriges Gelände. Allerdings schon mit Wanderschuhen, das muss man sagen, ernsthafte Wanderung. Etwa so 4 Stunden am Tag, das ist so unser Schwerpunkt, unser Produkt seit über 3 Jahrzehnten, die Standortwanderreise, wo man sagen kann, okay, einen Tag wandern wir, einen Tag gehen wir vielleicht an den Strand. So ein bisschen die Mischung, ne? Ist für jeden was dabei und kommt sehr gut an.
Ich habe eben schon mal den Werbefilm angeguckt, der jetzt demnächst auch in den Kinos läuft. Da so ganz viele emotionale Bilder. Am Schluss gibt es dann den Slogan, wir sind vom gleichen Schlag. Also würden Sie sagen, alle Ihre Kunden sind gleich oder sind das dann doch sehr viel unterschiedliche Wandergruppen?
Wir würden uns natürlich wünschen, alle Kunden wären gleich. Nein, Spaß beiseite, das ist nicht so. Jeder ist ja individualistisch und auch unterschiedlich. Das müssen wir als Reiseveranstalter, wir müssen uns diese Herausforderung stellen. Deswegen stellen wir uns mit den verschiedenen Kategorisierungen, Schwierigkeitsgrade der Reise, mit der verschiedenen Reisedauer, selbstverständlich auch. Und insgesamt sollte der Film emotionalisieren. Wir sind alle interessiert am Urlaub, der bewegt. Das heißt, wir wollen uns während des Urlaubs bewegen und mit netten Leuten die Zeit verbringen.
Aber trotzdem haben Sie es ja doch geschafft, diesen soziologischen Katalog, wie es so schön heißt, auch für Ihr Unternehmen mal aufzudröseln. Da gibt es ja schon unterschiedliche Wandertypen.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt also die zum Beispiel die Trekker. Die sind bereit, relativ viel Geld für Komfortverzicht zu bezahlen. Also wenn man beispielsweise sich von Ort zu Ort im Zelt bewegt, selbstverständlich ist der Gepäcktransport über Tiere oder auch teilweise in Nepal natürlich über Sherpas gegeben. Aber man muss relativ viel bezahlen für die gesamte Logistik. Dann gibt es den Komfort- und Genusswanderer, der sagt, ich möchte höchstens 2-3 Stunden am Tag mich bewegen und möchte anschließend vielleicht ein gutes Essen genießen im 4- oder 5-Sterne-Hotel. Also es ist komplett die gesamte Bandbreite.
Gut, ich würde mich ja wahrscheinlich eher am unteren Ende der Nahrungskette verorten. Und da gefällt mir so eine Kategorie bei Ihnen ganz besonders gut, der gelangweilte Badeurlauber.
Ja, der gelangweilte Badeurlauber, der liegt halt am Strand und überlegt sich, mein Gott, jetzt habe ich die Welle schon zum 50. Mal gesehen und die hat sich nicht verändert in der Höhe. Jetzt möchte ich doch ganz gerne vielleicht mich mal verändern und vielleicht die Bergwelt genießen oder vielleicht auch bei einer Strandwanderung mich bewegen, mich ein bisschen aktiv verwirklichen.
Aber sind das jetzt Leute, die vorher Cluburlaub gemacht hatten und dann eben maximal auf dem Tennisfeld oder mal auf dem Surfbrett unterwegs waren und jetzt was Neues austesten wollen? Oder denken die auch, dass es eher das Wandern zur nächsten Cappuccino-Tasse?
Nee, das sind schon durchaus sportliche Gäste, die verschiedene Sportarten ausprobiert haben und die sagen, mein Gott, beispielsweise, wenn ich jetzt diesen Trendsport Kitesurfen nehme, ist ja nicht für jedermann geeignet. Und nicht ganz, das Verletzungsrisiko ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man dann sagt, okay, ich versuch's mal mit einer schönen Wanderung oder mit einer Radreise, wo das Verletzungsrisiko doch relativ gering ist. Das sind durchaus Leute, die sehr sportlich orientiert sind, aber die sagen, okay, ich muss vielleicht mich nicht extrem verausgaben, sondern ich mache das mal ein bisschen langsamer und ein bisschen ruhiger.
Nun habe ich gesehen in Ihren Presseunterlagen, dass ein Segment auch ganz besonders gewachsen ist, nämlich das der Individualisten. Also die Menschen, die sagen, ja, Wandern finde ich toll, aber mit Tante Erna und Onkel Horst in einer Gruppe, und der hat vielleicht noch braune Sandalen abends an, wenn wir zusammensitzen, das will ich nun gar nicht. Oder ich möchte einfach mal mich hinsetzen und schauen und nicht nach einer Regel einer Gruppe wandern. Ja, ist das ja nicht irgendwie, sag mal, ohne Komfort, wenn ich da in der Wildnis ausgesetzt werde? Ich weiß zwar, am nächsten Abend werde ich da und da schlafen, aber der Weg dahin, es ist ja nicht alles vom Deutschen Wanderverein ausgeschildert.
Nee, das stimmt. Also wir haben allerdings, muss ich sagen, die individuellen Wanderreisen fingen schwerpunktartig in Europa statt. Wenn ich jetzt mal beispielhaft eine Tour durch die Alpen nehme, Man hat den Vorteil bei einer Alpenüberquerung individuell, dass der Gepäcktransport, dafür wird gesorgt, das ist ganz wichtig. Das heißt, sie haben also nur ihren Tagesrucksack, den sie tragen müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, sind sie halt schon im zweistelligen Kilobereich. Das ist bei unseren Gästen nicht der Fall. Sie haben das Kartenmaterial, das kommt sowohl schriftlich als auch per App. Und das ist dann komfortabel. Und sie können sich sicher sein, dass sie am nächsten Abend nach der langen Wanderung vielleicht in einer sehr schönen Unterkunft auch sind. Und das warme Essen kommt auf den Tisch. Also das heißt, dieser rundum... Das heißt,
App, darf ich da mal ganz kurz nachfragen? Also eine App, die Sie selbst programmiert haben. Das heißt, ich habe wirklich eine kleine Karten-App, wo ich auch nicht unbedingt mit Mobilfunkvertrag jetzt dann tausende Kosten habe hinterher.
Nein, wir haben also eine App. Sie müssen lediglich die GPS, GPS-Navigation im Handy einschalten. Also offline, eine Offline-App, wo Sie genau sehen, wo Sie sich befinden. Und wenn Sie mit ihrer Reisepartnerin oder mit ihrem Reisepartner vielleicht mal viel quatschen und dann verläuft man sich natürlich an so einer Weggabelung, das geht sehr schnell. Und dann können Sie genau sehen, wo sind Sie und sagen, okay, wir haben die Orientierung wieder, der Weg ist vorgegeben und das wird sehr gut angenommen. Wir haben das programmieren lassen vor einem Jahr und es wird von den Gästen sehr gut angenommen.
Sehr schön. Bei Ihnen ist ja genauso wie bei eigentlich allen Veranstaltern die große Suche nach den jüngeren Gästen. Die will man alle haben. Wie schaffen Sie denn, das Wandern sexy zu machen?
Ja, da muss man halt entsprechend die Gäste ansprechen über beispielsweise junge, frische Filme, über Kinowerbung, über Kooperationen wie das European Outdoor Film Festival. Man muss halt, ich meine, Wandern muss halt sexy sein, auch für die jungen Leute. Wenn ich also selber, ich bin ja selber viel unterwegs, ich sehe sehr, sehr viele junge Leute, die auch unterwegs sind im Tageswanderbereich. Ja, die sind also dann auch um die 30 und möchten sich bewegen. Man braucht ja beim Wandern, das ist der entscheidende Vorteil, man braucht ja kein Equipment oder wenig Equipment. Vernünftige gute Schuhe vielleicht, eine vernünftige, vielleicht noch ein Softshell, aber man braucht nicht das Equipment, was man für andere Sportarten braucht. Und deswegen ist es natürlich schon zunehmend beliebter. Und es ist vor allem auch, wenn man jetzt länger wandert, für die Ausdauer, für die Kondition viel besser, als wenn ich vielleicht einen Marathon in drei oder vier Stunden laufen kann. Also es ist schon letztendlich schonender, gelenkschonender. Man kann Stöcke benutzen, muss man nicht, je nachdem, wie fit man ist oder ob man Knieprobleme hat oder nicht. Und bei uns ist es so, da stellen wir fest, die Gäste, die beispielsweise Knieprobleme haben, haben bei uns Wanderreisen gebucht und die entdecken dann das Fahrrad. Weil das Fahrrad ist natürlich was, wenn man Knieprobleme hat, dann das etwas schonendere Sportgerät.
Sie haben ja über die Hälfte Ihrer Buchungen generiert aus Direktbuchungen. Also quasi Leute rufen bei Ihnen im Callcenter an. Da werden Sie zumindest gut beraten. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele, auch obwohl Sie ja Wanderstiefel zu jeder Reise so als Symbole haben, ist es jetzt schwer oder mittelschwer oder leicht, aber viele neigen doch wahrscheinlich dazu, sich zu überfordern.
Ja, das ist recht unterschiedlich. Also häufig sind es die Jüngeren, die sagen, okay, ich bin vielleicht doch überfordert. Also grundsätzlich muss man sagen, wir müssen das sehr ernst nehmen und der Reiseleiter muss natürlich auch dann einwirken. Es kann passieren bei Standortwanderreisen, dass wenn jemand noch nie gewandert ist und er bucht gleich eine relativ schwierige Reise, dass er beim ersten Mal dabei ist und beim zweiten Mal sich selber dann freiwillig zurückzieht und sagt, okay, er bleibt lieber im Hotel, weil er den Anforderungen nicht gewachsen ist. Insgesamt ist es sehr wichtig, dass sich die Gäste nicht überschätzen und dass man sich auch ein bisschen auf so eine Reise vorbereitet, ein bisschen eben auch so ein kleines Trainingsprogramm absolviert. Das bedeutet für mich zum Beispiel vielleicht zweimal in der Woche eine Wanderung von 10, 15 Kilometern zu unternehmen. Also nichts Wildes.
Ja, für mich wäre das schon an der Grenze zur Wildheit. Nun sehe ich in Ihrem Katalog über 1200 Reisen, die Sie da aus der ganzen Welt zusammengeklöppelt haben mit über 300 Reiseleitern. Wie finden Sie die Leute? Ich meine, weltweit müssen das ja Experten sein. Die müssen wahrscheinlich auch noch deutschsprachig sein. Das wird ja auch verlangt. Wie kriegen Sie die her?
Ja, also diese Reiseleiter werden von uns ja selbst ausgebildet. Wir haben etwa 200 Reiseleiter, die für uns tätig sind, die wir aus Deutschland für die Gruppen entsenden weltweit. Wir haben aber auch viele Reiseleiter, da arbeiten wir zusammen mit Agenturen. Dort schicken wir unsere Leute zum Beispiel nach Amerika, nach Vietnam, nach Kambodscha, um die dort zu schulen vor Ort. Ne? Und man kann natürlich heute auch sehr, sehr viel schon auf das Internet basierend unternehmen. Wir haben also Webinare mittlerweile für Reiseleiter. Und das ist ganz wichtig, damit die auch ein bisschen Draht haben, weil nicht jeder Reiseleiter kennt vielleicht bei uns das Hauptquartier in Nordrhein-Westfalen, in Hagen. Ist natürlich auch nicht so einfach. Wir können nicht jeden Reiseleiter der zum Beispiel in Australien oder in Neuseeland für uns tätig ist, eben auch einfliegen lassen. Das ist ganz. Aber wir finden die Leute haben großes Interesse und wir finden die teilweise im Internet. Und hier in Deutschland selber werden die auch akquiriert, immer noch über ja, Zeitungen wie beispielsweise die Zeit. Ja, natürlich viel auch im Internet. Und das sind viele, muss ich ganz ehrlich sagen, auch sehr interessante Leute, die haben zum Beispiel Geografie studiert oder Psychologie oder Soziologie.
Oder haben sie Taxifahrer gemacht, das machen sie Wanderreiseleiter.
Genau, da fallen die Arbeitsplätze nicht vom Himmel. Und das Problem in Deutschland ist, da kämpfen wir aber für, dass der Reiseleiter kein anerkannter Beruf ist. Aber es ist für mich die eierlegende Wollmilchsau. Der Reiseleiter muss alles können, er muss die Sozialkompetenz haben, er muss die Länderkenntnisse haben, er muss die Sprachkenntnisse haben. Also er muss schon wirklich ein Universalgenie sein, aber es ist nach wie vor kein Beruf, kein anerkannter Beruf.
Aber das wichtigste Equipment, was jeder Reiseleiter von Ihnen mitbekommt, ist ein großer Notfallkoffer mit ganz vielen Blasenpflastern.
Genau. Für die Gäste, die sich vielleicht verbucht haben. Nein, die meisten Gäste behandeln sich selber sehr gut, wenn sie Probleme haben. Aber es ist natürlich so, dass selbstverständlich unsere Reiseleiter auch dieses Erste-Hilfe-Set dabei haben. Passiert aber relativ selten. Aber ich empfehle nur, vielleicht eine Empfehlung für mich, niemals neue Schuhe anziehen auf einer 2- oder 3-Stiefel-Reise. Die Schuhe müssen halt vorher eingelaufen sein. Aber das ist wie in jeder Sportart, man muss sich an sein Sportgerät gewöhnen.
Jetzt habe ich ja den Experten am Tisch. Ist das denn wirklich so, dass man in seine Schuhe reinpinkeln soll?
Oh. Na, das haben wir damals bei der Bundeswehr gemacht, ist ein paar Jahrzehnte her. Das würde ich keinem empfehlen, weil dann muss man ganz alleine laufen und darf an keiner Gruppenreise mehr teilnehmen, aufgrund des Gestanks.